Gottes dienende Liebe durch den Mann für seine Frau. Und das Thema der nächsten Einheit ist Gottes dienende Liebe durch die Frau für ihren Mann. Also beide in umgekehrten Sinn dürfen einander lieben im Herrn und dienen. Ich habe gesagt, zum Anfang dieser Stunde gebe ich vielleicht ein paar Minuten zum Austausch über das, was wir in der letzten Stunde gesagt haben. Ob es Fragen gibt oder Dinge, die geklärt werden sollten, ich möchte mehr den Austausch pflegen als bisher. Die bisherigen Themen waren vielleicht nicht Dinge, die man eventuell öffentlich gerne diskutiert, aber wenn es Fragen gibt, bin ich gerne bereit, darauf einzugehen oder auch im Einzelgespräch. Ich möchte bitten, dass wir Epheser 5 aufschlagen, Epheserbrief Kapitel 5. In diesem Abschnitt haben wir eine herrliche und zugleich erschreckende Aussage. Eine herrliche Aussage über die Größe der Ehe und Familie und auch eine erschreckende, weil wir sehen, wie groß die Aufgabe ist und wie klein wir sind und wie schwierig das ist für uns, dass wir das ausleben. Ich möchte, dass wir den Zusammenhang lesen. Keine Bibelstelle ist frei von einem Zusammenhang. Und ein weiser Mann, ich kenne seinen Namen nicht, aber ich hörte diesen Spruch vor einiger Zeit und ich halte sehr viel von dieser Aussage. Nichts hat Bedeutung ohne den Zusammenhang. Der Zusammenhang bestimmt die Tiefe und die Tragweite der Bedeutung. Nichts hat Bedeutung ohne Zusammenhang. Diese Bibelstelle, die wir aufschlagen, steht in einem Zusammenhang und dieser Zusammenhang ist sehr bedeutungsvoll. Und ohne den Zusammenhang zu lesen, würde bedeuten, dass wir viel an der Tragweite und erfrischende Freude dieses Textes vorbeilesen. Vers 15, Epheser 5. Seht nun zu, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kaufet die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern suche zu verstehen, was des Herrn Wille sei. Und das sind Befehle, stehet und seid und so weiter. Vers 18. Und berauschet euch nicht mit Wein, was einer Liederlichkeit ist, sondern werdet voll Geistes. Das ist eine Aussage, ein Befehl. Werdet voll Geistes. Berauschet euch nicht. Das ist auch ein Befehl. Das ist ein negativer Befehl. Tut das nicht, sondern tut das. Tut das andere. Sondern werdet voll Geistes und redet, auch Befehlsform, miteinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Und noch ein Befehl, singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen. Und noch ein Befehl, saget allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und noch ein Befehl, und seid dabei einander untertan in der Furcht Christi. Der Zusammenhang ist das Herauswachsen aus der Fülle des Geistes. Aus der Fülle des Geistes, das heißt hier, berauscht euch nicht mit Wein, steht nicht unter der Herrschaft des Weins, sondern steht unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. Auswirkung 1, redet miteinander im Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Unsere Rede miteinander wird Gott ehren. Singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen, das heißt, ein frohmachendes Herz Gott gegenüber, saget allezeit Gott dem Vater Dank für alles. Eine Dankbarkeit wächst aus unserem Leben durch den Geist. Und viertens, seid dabei einander untertan in der Furcht Christi. Diese gegenseitige Demutshaltung, die wir in der letzten Stunde erwähnt haben, ist die Auswirkung von der Herrschaft des Geistes in unserem Leben. Wenn ich sage, Gott beherrscht mich, die Auswirkung dieser Herrschaft Gottes ist, dass ich bereit bin, dich höher zu achten als mich selbst. Philipper 2, ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus das auch war. Das ist Vers 5. Aber die Verse davor, denn einer soll den anderen höher achten als sich selbst. Das heißt, diese Gesinnung, dich zu achten, wächst aus der Herrschaft Jesu in meinem Leben. Wenn er mich herrscht, dann weiß ich, ich bin ganz unten. Und das Einzige, was mir Freude macht, ist, den anderen höher zu achten als mich selbst, statt mir selbst zu dienen und selbstbezogen egoistisch zu leben. Egoismus wird entthront. Christus steht oder sitzt auf dem Thron meines Lebens, regiert die Gedanken, die Gesinnung und auch die Handlungen meines Lebens. Und daraus resultiert Demut. Diese Demutshaltung wird dann folgenderweise beschrieben. Vers 21 ist so ein Schirmbegriff für all das, was folgt, bis Kapitel 6, Vers 9. Schau mal, die Frauen seien ihren eigenen Männern untertan. Schlüsselwort ist Vers 21, untertan. Wiederholt Vers 22, Frauen untertan. Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie Christus euch die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Aber die Untertänigkeit des Mannes sieht anders aus als die Untertänigkeit der Frau. Aber trotzdem eine Untertänigkeit, das werden wir gleich sehen. Kapitel 6, Vers 1, ihr Kinder seid gehorsam, das ist Untertänigkeit. Vers 4, 6, 4, und ihr Väter reizet eure Kinder nicht zum Zorn, das ist auch eine Art der Untertänigkeit und der Hochachtung der Kinder. Vers 5, ihr Knechte gehorchet euren leiblichen Eltern, auch Untertänigkeit. Und Vers 9, ihr Herren erzeiget ihnen dasselbe, das heißt Hochachtung für ihre Würde und Persönlichkeit. Das heißt dann, wir haben Frauen, Männer, Kinder, Eltern, Knechte und Herren. Diese Bereiche stehen alle unter Vers 21. Vers 21 sagt, seid einander untertan. Seid gegenseitig hochachtend vor dem anderen. Wie sieht das aus in den verschiedenen Bereichen? Wir werden in dieser Stunde Vers 25 bis Vers 33 den Abschnitt über den Ehemann betrachten. Gottes dienende Liebe durch den Ehemann für seine Frau und in der nächsten Stunde, in der nächsten Einheit, die andere Seite. Ihr Männer, liebet eure Frauen. Und wenn ich meine Bibel richtig verstehe, ist diese Liebe eine untertänige, dienende Liebe. Nicht eine herrschsüchtige, von oben herab runterputzelnde Liebe, sondern eine von unten tragende, dienende Liebe, so wie die Gemeinde von Christus gedient wird. Gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heilige, nachdem er sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er selbst die Gemeinde herrlich darstelle, so dass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern heilig sei und tadellos. Befehl Nummer 1 in dieser Bibelstelle an uns Männer ist ein Befehl, der für mich viele, viele, viele Nummer zu groß ist. Ich habe als Vergleich, als Vorbild für meine Liebe zu meiner Frau die vollkommene Liebe Christi für seine Gemeinde. So wie Christus sich aufgeopfert hat bis in den Tod für seine Gemeinde, habe ich mich aufzuopfern für meine Frau. Und das ist natürlich für mich als einfach Normalbürger, normaler Mensch, Normalsterblicher zu groß. Ich kann das nicht. Ich brauche dazu eine äußere Hilfe, nämlich die Hilfe Jesu, dass ich sie lieben kann und lieben will, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie hingegeben hat. Der Ehemann muss bereit sein, für seine Frau zu sterben. Eine dienende Liebe. Das gängige Bild von der Aufsicht und von der Leitung des Mannes in der Ehe ist das Bild von einem Herrn, der durch die Tür kommt und sich bedienen lässt. Er holt seine Zeitung, setzt sich hin auf seinem Sessel im Wohnzimmer, seine Pantoffeln lässt er sich bringen, seine Pfeife lässt er sich bringen, er ruht sich dann aus und hinter der Zeitung versteckt er sich und lässt sich dann nur bedienen. Das ist das gängige, unkorrekte, unbiblische Bild von Männerherrschaft. Woher kommt dieses unkorrekte Bild? Was in diesem Text steht, steht überhaupt nicht im Einklang zu dem, was in der Gesellschaft häufig verstanden, missverstanden wird, unter der Leitungsaufgabe des Mannes. Aber man wundert sich nicht, wenn man die Bibel richtig versteht, woher das alles kommt. Das ist nicht neu und das ist nicht in der deutschen Kultur so allein, sondern das ist weltweit so. Männerherrschaft, Frauenunterdrückung, das ist aber nicht der biblische Plan Gottes. Darf ich bitten, dass wir unsere Bibeln aufschlagen? Wir kommen gleich zurück nachher zu Epheser 5, aber wir machen einen Abstecher. Und zwar in 1. Mose Kapitel 3. 1. Mose Kapitel 3 gibt uns einen Einblick in die Problematik, in den Beginn der Problematik zwischen Männern und Frauen. Von dem Sündenfall ausgehend, Eva nahm zuerst die Frucht, sie gab es ihrem Mann, Adam nahm und aß diese Frucht und beide waren in Sünde. Und Gott kam, Vers 8, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn im Garten, und der Mensch und sein Weib versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter die Bäume des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: Wo bist du? Er sprach: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, und darum verbarg ich mich. Da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, davon ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach der Mensch: Das Weib, das du mir gestellt hast, die gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott der Herr zum Weibe: Warum hast du das getan? Das Weib antwortete: Die Schlange verführte mich, und dass ich aß. Schuldversetzung in beiden Fällen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du solches getan hast, so seist du verflucht vor allem Vieh, vor all den Tieren des Feldes, vor allen Tieren des Feldes, und auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde essen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen seinem Samen und deinem und ihrem Samen. Derselbe, der Same der Frau, soll dir den Kopf zertreten. Das spricht er hier von Jesus Christus. Das ist eine Prophezeiung von der Ankunft von Jesus Christus, der Geburt des Messias. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zum Weibe sprach er: Ich will dir viele Schmerzen durch häufige Empfängnis bereiten. Das haben die Frauen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Du sollst nach deinem Manne verlangen. Er soll aber herrschen über dich. Viele Leute haben gemeint, dieses Verlangen, das die Frau hat, ist das emotionale Verlangen, in der Gegenwart ihres Mannes zu sein. Aber was meint er hier? Vom Urtext ausgehend haben wir einen einzigen Parallel in dem nächsten Kapitel. Und die Parallelaussage hilft uns zu verstehen, was er hier gemeint hat. Kapitel 4, Vers 8, Vers 6. Da sprach der Herr zu Kain: Warum bist du so zornig und lässest deinen Kopf hängen? Ihr kennt ja die Geschichte, sein Bruder brachte ein Opfer und sein Opfer wurde anerkannt, aber das Opfer von Kain wurde nicht anerkannt. Ist nicht also, wenn du gut bist, so darfst du dein Haupt erheben. Da spricht Gott aber mit Kain: Bist du aber nicht gut, so lauert die Sünde vor der Tür und ihre Begierde ist auf dich gerichtet. Du aber herrsche über sie. Die Begierde der Sünde ist auf Kain gerichtet. Die Begierde der Sünde wollte Kain runtermachen und ihn unter Herrschaft, unter Kontrolle bringen. Kain wurde befohlen, zu herrschen über diese Begierde der Sünde. Nun, das ist eine parallele Aussage von der hebräischen Sprache her, parallel und die einzige parallele Aussage im ganzen Alten Testament zu dem, was in Kapitel 3 steht. Es heißt zu der Frau: Du sollst nach deinem Manne verlangen, ihre Begierde ist auf den Mann gerichtet, um über ihn zu herrschen, im gefallenen Zustand. Und im gefallenen Zustand, er herrscht über seine Frau. Das heißt dann, dieser Geschlechterkampf, der durch die Jahrtausende zieht und heute durch Feminismus natürlich noch mehr ausgetragen wird von der Reaktionsseite her, diese Herrschaftssucht beider Geschlechter ist zurückzuführen zum Sündenfall. Beinhaltend im Sündenfall ist Herrschsucht beider Seiten. Die Frau tendiert ständig, sich zu vergreifen an der Leitung und diese Leitung an sich zu reißen, und der Mann, der gefallene Mann, tendiert, sich ständig runterzudrücken in einer falschen Weise. Nur wenn der Geist Gottes uns regiert und beginnt zu regieren, wachsen wir in der Erkenntnis, was es bedeutet, geistlich zu leiten als Mann und geistlich zu folgen als Frau, wo beide die biblische Rolle anerkennen zuerst und zweitens ausleben. Und ich sage aus Erfahrung, es ist schwer genug, das anzuerkennen und noch schwerer, das auszuleben. Wenn man es nicht anerkennt, wenn man die biblische Rollenzuteilung, die Gott gegeben hat, nicht anerkennt, dann ist es natürlich unmöglich, dass man es auslebt. Man muss zunächst einmal Ja sagen zu der Aufgabe, die Gott gegeben hat. Die Aufgabe des Mannes ist die der Leitung und Aufsicht. Und so wie er zum Beispiel bei den Ältesten, so wie er seiner Familie vorsteht, so ist er Vorbild für das Vorsteheramt in der Gemeinde. Die Familie ist eine kleine Gemeinde. Wenn er die kleine Gemeinde richtig verwaltet und bevorsteht, kann er die größere Gemeinde am Ort auch richtig verwalten, weil die kleine Gemeinde Schauplatz ist und Übungsplatz ist für die größere Aufgabe. Versagt er im Kleineren, soll er nicht zugelassen werden für die größere Aufgabe. Das ist das, was gemeint ist im Neuen Testament. So ist der Mann von Gott gewählt worden als Aufseher für diese eheliche Aufgabe. Die biblische Rolle des Mannes ist Aufseher, aber sie ist nicht so in der Aufsicht, wie viele Kulturen das verstehen. Wir kommen hier nicht von der Kultur, sondern von der Bibel. Was meint Gott? Wie sieht diese Aufgabe aus? Und diese Aufgabe der Führung und Leitung ist Führung durch Liebe. Führung durch die freundliche, dienende, christusähnliche Liebe. Dass ich bereit sein muss, mich für meine Frau aufzuopfern. Und das bedeutet Zeit in sie zu investieren, Interesse in sie zu investieren, Dienstbereitschaft zu bringen, dass ich ihr diene. Wir sind komplementär in unserer ehelichen Beziehung. Sie hat Gaben und Aufgaben, die ich nicht habe, und ich habe Gaben und Aufgaben, die sie nicht hat. Und wir versuchen nicht miteinander zu konkurrieren. Ich habe diese letzten Tage eine Stunde geholfen beim Geschirrspülen in der Küche. Aber normalerweise habe ich keine Zeit dazu. Ich wollte etwas anderes. Manchmal werde ich kribbelig, wenn ich zu viel sitze am Schreibtisch, und mir tut's gut, einmal Hand anzulegen beim Geschirrspülen. Aber normalerweise gehört das zu ihrem Bereich, und sie macht das gern und sie macht es gut. Und normalerweise habe ich auch andere Aufgaben. Wir versuchen nicht miteinander zu konkurrieren in den Aufgaben, die wir haben, aber beide von uns wissen, wem Gott die Leitungsaufgabe gegeben hat und wem Gott die Unterstützungsaufgabe gegeben hat und warum. Und ich sage, von der Schrift her gibt es nur ein Bild für die Ehe und Familie über die Aufgabe der Leitung, die ist dem Manne übertragen und nicht der Frau. Ich bin nicht sehr glücklich über die Reaktion der heutigen Zeit in feministischer Theologie, wie weit das wegkommt vom biblischen Norm für die Ehe und Familie und wie schadhaft das ist für die Familie nachher. Jeder Rollentausch hat schadhafte Wirkung nachher in der Familie. Ich, durch die Seelsorge mit so vielen Paaren im Laufe der Jahre, habe ich fast ein Gespür dafür entwickelt, wenn ich mit einem jungen Paar zusammen bin oder mit einem jungen Mann, ich brauche nicht einmal die Frau kennenzulernen, ich kann sehen, wie er sich verhält, und dann, wenn ich beide sehe, wie er sich verhält ihr gegenüber, ob er ein gutes Vorbild vom Vater gehabt hat, ob er die Schrift versteht an dieser Stelle und ob er die Aufgabe wahrnimmt oder nicht. Und die Folgen, die positiven oder negativen Folgen, liegen gleich auf der Hand in dieser Ehe. Wenn er die Aufgabe wahrnimmt, ich bin ja von Gott bestimmt in der Leitung, ich muss diese Aufgabe wahrnehmen. Bei einem Tandemfahrrad hat man wohlweislicherweise nur eine Lenkstange eingebaut. Nicht beide können lenken. In den meisten Autos gibt es nur ein Lenkrad. Und man weiß bei der Lenkung von einem Auto, wie unweise es wäre, zwei Lenkräder zu haben und zwei Bremspedale und zwei Gaspedale und so weiter. Wir wissen, auf der menschlichen Ebene, in denen wir leben, dass bei einer Organisation, bei irgendeiner Institution oder Einheit jemand die letzte Verantwortung tragen muss. Aber wie diese Verantwortung in der Ehe getragen wird, ist entscheidend. Ist das mit Dominanz und Unterdrückung zu machen? Und die Antwort ist ein entschiedenes Nein. Sondern diese Verantwortung ist mit Dienst, demütigen Dienstbereitschaft zu tragen. Dass ich bereit bin, auf meine Frau einzugehen, auf ihre Bedürfnisse und sie durch Liebe zu leiten und nicht durch Herrschaft und Unterdrückung. Nun, ihr Männer, liebet eure Frauen. Der Befehl ist an den Mann gerichtet. Ihr Männer, liebet eure Frauen. Der Befehl ist nicht an die Frau gerichtet. Ihr Frauen, bewegt eure Männer, dass sie euch lieben. Sondern ihr Männer, liebet eure Frauen. Es ist an uns gerichtet. Und der Vergleich, gleich wie auch Christus, und das Wort gleich wie ist identisch wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Mit welchem Zweck? Was heißt hier in dem Text, auf dass er sie heilige, nachdem er sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort? Häufig in meinen vorehelichen Seelsorgegesprächen stelle ich die Frage, soll der Mann seine Frau ändern wollen, nachdem sie heiraten? Und soll die Frau den Mann ändern wollen, nachdem sie heiraten? Was denkt ihr als Antwort auf diese Frage? Soll man den Partner ändern wollen? Umkrempeln wollen? Bitte? So ein bisschen? Gut. Grundsätzlich nehmen wir unsere Partner an, so wie wir sie bekommen. Das ist der Grundsatz. Aber ich habe schon den Wunsch, meine Frau zu ändern. So ein bisschen, wenn man das so sagen kann, so wie du das gesagt hast. Aber wie? In diesem Sinn, dass ich meine Frau zu Christus bringe und er sie ändert. Nicht, dass ich sie mit Zwang umändere, dass sie mir gefällt, sondern dass ich meine Frau ständig hinleite zu Christus und er diese Reinigung durch das Wasserbad im Wort an ihr vornimmt, die ich nicht machen kann, so oder so. Das heißt dann, meine Aufgabe ist es, meine Frau hinzubringen zu dem, der sie am besten ändern kann, nämlich in sein Ebenbild. Das heißt dann, ich nehme grundsätzlich meinen Partner an, so wie sie ist. Bin dankbar für sie. Auf der anderen Seite bete ich, dass die Unvollständigkeiten und Unzulänglichkeiten, die da sind an ihr, Gott ändert. Und ich versuche sie ständig zu animieren, zu Gott zu kommen, ständig zu ermutigen, stille Zeit zu machen, ihn zu suchen, Bibelstudium zu machen. Und ich bin so dankbar auch dafür. Ich will, dass meine Liebe der Liebe Jesu ähnelt. Und er tut das, Christus tut das, damit er sich selbst die Gemeinde herrlich darstelle, so dass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern heilig sei und tadellos. Und es ist, als ob dieses Bild so hoch wäre, dass wir Männer Schwierigkeiten hätten, uns damit zu identifizieren. Wer kann sich in diesem Raum schon anmaßen, zu sagen, ich liebe meine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist natürlich eine hohe, hohe Aufgabe. Viel zu hoch für mich, als dass ich das vollbringen könnte in eigener Kraft. Und es ist, als ob Gott uns verstanden hat in unserer Not. Und er sagte, ebenso, das nächste Wort, ebenso, ein zweites Bild, ein zweiter Vergleich, sind die Männer schuldig, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Das heißt, wenn ich meinem Leib diene, soll ich meiner Frau dienen, wie wir das gestern Abend gesehen haben. Bin ich bereit, mir etwas aus dem Kühlschrank zu holen, wenn ich Hunger habe, so muss ich bereit sein, Ausschau zu halten, dass es meiner Frau gut geht, was Nahrung, Kleidung, all die Bedürfnisse des Lebens anbelangt. Ich darf nie sagen, sieh, wie du zurechtfindest. Das darf ich als Ehemann nie sagen. Sondern ich habe ihr zu dienen, so wie ich mir leiblich an meinen Grundbedürfnissen diene. Nun, in der Aufgabe, die wir als Ehemänner haben, sind alle beide sehr, sehr groß. Diese Vergleiche, die hier gezogen werden, sind sehr groß. Und ich bekenne vielmals an der Ausführung dieser Aufgabe versagt zu haben. Ich bin noch am Lernen. Wir sind noch am Wachsen, wir beide, und wir haben ein ganzes Leben, wenn der Herr noch seine Wiederkunft zögert und wir noch zusammenleben dürfen. Wir haben noch einige Jahre zum Lernen, wenn der Herr Gnade gibt. Und wir wollen noch eine Menge dazulernen. Aber eins sage ich euch heute. Die Qualität der Liebe zwischen mir und meiner Frau übertrifft die Qualität der Liebe, die wir hatten bei der Flitterwoche. Und auch der Intensität der Liebe, die wir erlebten bei den Flitterwochen, war ein Vielfaches. Ich kann es überhaupt nicht messen. Unsere Liebe heute, unsere Beziehung heute, übertrifft bei weitem die Flitterwoche-Zeit. Wir haben eine Menge gelernt und haben noch zu lernen. Aber eins war mein Entschluss am Anfang und auch Ihr Entschluss am Anfang, wir wollen lieben. Meine Mutter sagte einmal in meiner Jugend, und ich habe das nicht begriffen, ich habe mich erschreckt damals, als ich das hörte. Und mich erschrocken? Ich erschrak. Ihr wisst, was ich meine. Irgendwo bringe ich die paar Worte durcheinander. Aber ihr versteht, was ich meine. Meine Mutter, meine eigene Mutter, sagte, Roger, man kann sich in jeden x-beliebigen verlieben. Meine Mutter, mein Vater waren 49 plus Jahre verheiratet. Sie haben den 50. nicht erreicht, weil mein Vater starb. Aber meine Mutter sagte, wo es um 20 ging, 20 Jahre oder so, Roger, man kann sich in x-beliebigen Mann verlieben. Und ich habe diese Worte gehört von meiner Mutter und ich dachte, warum sagt sie das? Jetzt weiß ich, was sie gemeint hat. Man muss sich im Laufe des Ehelebens ständig entschließen, zu lieben, den Ehepartner zu lieben. Die Gefühle können ständig abwandern, wenn man nicht aufpasst. Und man muss aufpassen und sich in Zucht nehmen, dass die Liebe konzentriert wird auf den Ehepartner. Ich bin in dem letzten Jahr häufig verreist gewesen. Im vergangenen Herbst war ich 6, 7, 7,5 Wochen oder 8 Wochen entfernt von der Familie. Das ist keine leichte Zeit. Sie war hier, meine Frau mit den Kindern und ich war in den USA. Das war keine leichte Zeit und nicht unbedingt eine schöne Zeit, aber eine gute Zeit, in dem wir gelernt haben, über die Qualität unserer Liebe zueinander nachzudenken in der Trennung. Und ich muss sagen, ich habe eine Hochachtung, eine ungeheure Hochachtung vor den Militärsfamilien, wo zum Beispiel der Mann ein Jahr lang in Vietnam oder in Thailand oder sonst wo getrennt war von seiner Familie. Und er kommt zurück, sie hielt die Familie intakt, sie haben beide noch die Treue zueinander gehalten im Laufe dieses Jahres der Trennung. Und sie führen eine intakte geistliche Familie. Hochachtung, also alle Achtung vor solch einer Ehe und solch einer Familie. Das will schon was heißen. Ich kann bezeugen, 8 Wochen sind lang genug, um durch eine Trennung durchzuleben, wo es auch dienstbedingt war von uns. Und das ist schwer genug zu sagen, ich will diese Frau lieben und ich will überhaupt keine Gedanken der Untreue für eine andere Frau aufkommen lassen, auch nicht in der Zeit der Trennung. Keine einzige Gedanken hochkommen lassen. Gedanken der Untreue, wo die Liebe und die Gefühle abschweifen könnten zu irgendeiner anderen Frau, sondern ich will, dass sie mein ganzes Leben lang gezielt halten auf meine Frau. Christus zur Ehre. Ich habe ihm zum Vorbild. Er zielt auf nur eine Gemeinde, auf eine Braut, nämlich auf dich und auf mich ist er als eine Braut und er hält uns die Treue. Und mit seinem Vorbild will ich meiner Frau die Treue halten, bis der Tod uns scheidet. Das heißt dann, ich will bereit sein, ihr zu dienen, mein ganzes Leben lang und ihr die Treue zu halten, komm, was kommen mag. Kommt Hölle und Hochwasser, sagt man im Englischen. Come hell and high water. Es kommt. Komm, was kommen mag, ich will dir die Treue halten, bis der Tod uns scheidet. Ich kann euch nicht sagen, wie traurig und tragisch die Geschichten sind, die ich höre von Freunden, gute Freunde. Vor wenigen Wochen, vor 2 Wochen oder 3 Wochen bekamen wir einen Brief von der Schwiegermutter. Ihr habt vielleicht schon gehört, dass sie und er nicht mehr miteinander lieben. Wir waren nämlich mit ihnen im vergangenen Sommer. Und er trägt unsere Gebetsrundbriefe zu verschiedenen Geschwistern in der Gemeinde, 25 Geschwistern in der Gemeinde. Er trägt unsere Gebetsrundbriefe zu diesen Geschwistern, dass sie für uns beten. Er ist unsere Kontaktperson in der Gemeinde. Und er und seine Frau sind jetzt getrennt. Ich habe einen Brief geschrieben, bis jetzt keine Antwort bekommen. Ich werde demnächst telefonieren und fragen, was da los ist. Sie sind gute Freunde von uns, leben auseinander. Leute, die gläubig sind, bekennen gläubig zu sein und irgendwas klappt nicht in der Treue der Liebe zueinander. Ich weiß es nicht, was die Problematik ist. Wir haben nur bitterlich geweint am Tisch, als wir den Brief gelesen haben und das erfuhren. Das geschieht aber nicht nur bei solchen, es geschieht auch bei Pastoren, Ehepaaren und Gemeindeleitenden hier in der westlichen Welt. Bleibt dieses Problem nicht außerhalb der Gemeinde. Entscheidet euch, koste was es kosten mag, die liebevolle Treue zu halten zum Ehepartner von meiner Seite. Ich ermahne, ich ermutige euch, dies zu tun. Der Mann soll seiner Frau die dienende Liebe zeigen, sein ganzes Leben lang in Treue. Diese Aufgabe der Leitung, wir kommen zurück zu Epheser 5, diese Aufgabe der Leitung gründet im Alten Testament in 1. Mose 2, denn es heißt, denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Um deswillen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen, seinem Weibe anhangen und werden die zwei ein Fleisch sein. Dann macht er einen Vergleich. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, eine wie der andere, liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber fürchte oder ehre den Mann. Eine Frage, die ich am meisten stelle, gleich am Anfang meiner vorehelichen Gespräche, ist die Frage, was ist die Ehe? Um nach einer Definition zu fragen. Darf ich diese Frage einfach hier in den Raum stellen? Denn es passt hier sehr gut. Was denken wir? Tragen wir mal zusammen an einer Definition der Ehe. Was ist die Ehe? Wenn ein junges Paar heiraten soll, ich halte es für wichtig, dass sie definieren können, was sie tun. Und deswegen stelle ich die Frage, was ist die Ehe? Und ich denke, es gibt viele Teile der Definition. Fangen wir mal an, Teile der Definition zusammenzutragen. Wer beginnt? Jemandem zusammenleben und alles zu teilen. Schön. Wer erweitert? Okay. Das tun ein ganzes Leben lang. Hier sprechen wir von der Treue. Lebenslänglichen Treue. Okay? Okay, ein Bund kommt noch dazu. Ein Bund der Treue für ein ganzes Leben, in dem man auch alles teilt. Noch Erweiterung. Durch Lieben und Ehren. Sich gegenseitig tragen. Was? Ein gemeinsames Entgegenkommen. Was noch? Miteinander wachsen. Ich warte immer noch auf eine noch höhere Schattierung der Definition. Okay. Sich zu lösen vom Elternhaus und sich prägen lassen vom anderen. Eine gottgewollte Lebensform. Und was wollte Gott bei dieser Lebensform? All diese Dinge, die wir schon gesagt haben, aber was noch? Dass der Mensch nicht allein ist? Dass wir wachsen und uns vermehren? Dass wir eins werden? Um wessen Willen? Okay, um Jesu Willen und? Okay, und was war Gottes Plan bei der Gründung der Ehe? Wir kommen der Sache näher, die mir sehr wichtig ist. Okay, jetzt kommen wir der Sache noch näher. Gottes Plan hat mit seinem Ebenbild zu tun. Er schuf sich männlich und schuf uns männlich und weiblich nach seinem Bilde, schuf er sie. Okay, es hat mit seinem Wesen zu tun. Und was sollten diese Menschen männlich und weiblich in dem lebenslänglichen Bündnis der Ehe, in dem sie sich gegenseitig dienen und tragen und lieben und wie wir das alles schon gesagt haben, was sollen sie darstellen? Ja. Jetzt. Wir klettern hoch. Merkt ihr? Wir klettern eine Leiter hoch in der Definition. Wir fingen schon unten an und wir klettern die Leiter hoch. Und das mache ich gerne mit jungen Paaren. Diese untere Ebene der Definition ist schon wichtig und gut, dass man sich da versteht. Aber wenn man die höheren Ebenen der Definition übersieht, übersieht man Folgendes. Und jetzt kommt's. Also jetzt wird's sehr schwierig. Du sollst sehen können an meinem Benehmen meiner Frau gegenüber, wie Christus eine Gemeinde liebt. Und du sollst sehen können an ihrer Liebe zu mir, wie die Gemeinde Christus zu lieben hat. Das ist unsere Aufgabe. Schluck zweimal. Das heißt dann, wir sind irdische Repräsentanten von Gott in seinem Ebenbilde gemacht und alle, die uns sehen, sollen nämlich an unserem Benehmen gegenüber sehen können, wie Christus die Gemeinde liebt und die Gemeinde Christus. Wir sind eine irdische Kleinformatdarstellung von Christus Gemeinde. Und das schlucke ich nicht einmal, sondern mehrmals. Ich weiß dann, was meine Aufgabe ist als Ehemann und ich weiß, dass es eine sehr ernste Aufgabe ist. Sehr ernste Aufgabe ist. Und wenn ich nur daran denke, wie es heute gang und gäbe ist, ich sprach jetzt neulich mit einem jungen Paar und ja, nicht ganz zwei Jahre verheiratet, haben ein Kind, Liebespaar, also ich bin sehr dankbar für dieses junge Ehepaar. Und wir fuhren im Auto. Ich stelle gern solche Fragen. Und ich sagte, als wir im Auto fuhren, du, ich sprach den Mann an, auf einer Skala von 1 bis 10, 1 schlechte Qualität, 10 super Qualität, wo würdest du die Qualität eurer ehelichen Beziehung jetzt einstufen? Und da kam von hinten, er saß hinten im Wagen, da kam von hinten ein Schweigen. Dann habe ich gedacht, Und irgendwas lenkte ab in den nächsten Minuten, wir mussten irgendwo den Weg finden und er hat die Karte gehabt und ich habe dann nach dem Weg gefragt und 20 Minuten, 30 Minuten gingen vorbei, es kam immer noch keine Antwort. Und als wir dann zu Hause ankamen und bereit waren, sie übernachteten bei uns, als wir bereit waren ins Bett zu gehen, habe ich dann gesagt, ihr wisst ja, ich habe keine Antwort auf meine Frage bekommen. Und ich habe nicht weiter nachgebohrt, weil ich vorne saß und ihr hinten und ich wollte euch anschauen in dem Gespräch. Aber ich habe geahnt, weil keine Antwort kam, es steht nicht gut bei euch. Beide nickten. Und am nächsten Morgen sprachen wir dann 2 Stunden über die eheliche Beziehung letzte Woche. Und da sagte die Frau, wenn du mich gefragt hättest gestern Abend und gebohrt hättest, ich hätte gesagt, es steht bei 0. Und er hätte gesagt, oh, vielleicht bei 3, Tendenz fallend. Nun, da sah es nicht sehr gut aus am Anfang des Gespräches. Sie haben sich nicht verstanden. Und beide haben gesagt, wir sehen die Situation als ausweglos. Wie soll's dann weitergehen? Wie sollen wir weiterkommen? Ich sehe keine Hoffnung für unsere Beziehung. Nicht 2 Jahre verheiratet. Ein wunderhübsches Kind. Gott hat ihnen ein wunderbares Kind geschenkt. Aber keine Hoffnung mehr für die Zukunft. Sie sind in eine Sackgasse gekommen. Dann fragte ich erstens nach ihrer Beziehung zum Herrn. Ja, so hapert beim Lesen der Schrift mit uns zusammen. Und dann fragte ich auch nach anderen Beziehungen. Schnell waren wir bei der Lösung des Problems. Sie redeten wie 2 unbeleuchtete Schiffe, aneinander vorbei. Beide haben sich lieb, aber sie haben in der Kommunikation dieser Liebe Schwierigkeiten gehabt. Und ich möchte euch ermutigen, anhand von dem, was wir da durchsprachen, ich möchte euch unwahrscheinlich ermutigen an der Aufgabe. Ich sagte zu ihm an dem Morgen, du, ich habe die beiden getraut. Ich habe gesagt, stellt euch mal vor, wenn wir in der Vergangenheit, meine Frau und ich, in die Sackgasse gekommen waren, stellt euch mal vor, wir hätten gesagt, wir sehen nicht weiter. So wie viele junge Paare dann in dem Moment sagen, dann gehen wir halt auseinander. Ich habe allen Paaren, die ich getraut habe, in den vorehelichen Gesprächen gesagt, ein Wort darf nicht mehr in eurem Wortschatz fallen, das ist das Wort Scheidung. Und eine zweite Phrase darf auch nie benutzt werden, dann trennen wir uns. Wenn in der Hitze eines Gesprächs diese Worte fallen, dann geht die Wunde oft so tief, dass es manchmal Jahre braucht, um aus der Verwundung zu kommen. Wenn in der Hitze des Gespräches man sagt, ha, dann sehe ich keinen Ausweg mehr, dann trennen wir uns halt voneinander. Das ist grundsätzlich falsch. Wenn man in die Sackgasse kommt, das ist die höchste Gelegenheit, Gottes Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und auch die Hilfe von anderen in der Gemeinde Jesu. Und ich bin so dankbar. Ich habe gesagt, stellt euch nur mal vor, Nancy und ich würden auseinandergehen. Wie viel Schaden wäre da? Denn wenn ich jetzt diesen Satz sage, dass ihr sehen sollt an meiner Liebe zu meiner Frau, wie Christus seine Gemeinde liebt, und dann wir auseinandergingen, weil ich sage, ich sehe keine Zukunft mehr, was würde das darstellen über die Liebe Jesu für seine Gemeinde? Ich stehe eingekettet und eingebunden in einem Auftrag von Gott. Ich kann nicht weg und ich will nicht weg. Ich darf nicht weg. Ich habe mit einem jungen Paar gesprochen in Stuttgart. Der hat gesagt, ich lasse mich scheiden. Sie saß neben ihm. Ich lasse mich scheiden. Ich gehe von meiner Frau weg. Beide bekannten gläubig zu sein. Ich sagte, du, wie kannst du diesen Auftrag einfach über Bord werfen, den Gott dir gegeben hat bei der Ehe? Sie war nämlich MS erkrankt und er wollte sie nicht mehr tragen. Sie war nicht leicht zu tragen, aber er wollte sie nicht mehr tragen. Ich will weg. Ich will mich scheiden lassen. Und ich habe geweint. Ich habe gesagt, wie kannst du versagen an deinem Auftrag, deinen göttlichen Auftrag, deine Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich habe nicht gesagt, dass es leicht ist, sie zu lieben. Ich habe gesagt, Christus gab uns einen Auftrag und ein Vorbild. Und er gab uns auch dazu die notwendige Kraft, unsere Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich habe zu Weihnachten von einer Gemeinde in den USA eine Kassette bekommen. Und diese Kassette hat uns unwahrscheinlich geholfen. Ich habe vorhin das Bild gebraucht von zwei unbeleuchteten Schiffen, die aneinander vorbeifahren. Leute in der Ehe haben sich lieb, aber der andere spürt das nicht. Und der Schlüssel der Lösung, ich wünschte, ich hätte das 20 Jahre her gehört. Der Schlüssel der Lösung liegt in dem, was gesagt wurde in dieser Predigt. Es ist so hilfreich, ich kann euch nicht sagen, wie hilfreich das ist und war für mich und für meine Frau. Und ich möchte das kurz weitergeben. Wie viel Zeit haben wir übrigens? Gut, ich habe dann Zeit. Ich habe das dann auswendig gelernt mit einem Wort, das Wort Watts, also Wattzahl, also denk mal daran, das ist ein englisches, wenigstens für mich, dass ich das behalte. Words, Actions, Touch, Time and Sending Gifts. Ich habe noch kein deutsches Ding, dass ich das mal, aber ich übertrage das. Ich habe es aufgeschrieben im Zimmer, aber nicht hier, aber auf jeden Fall habe ich es im Kopf. Words, wie zeigt man der Frau Liebe? Durch Worte. Worte der Ermutigung, Worte der Liebe. Wir werden mehr in der Zeit über Kommunikation davon sprechen. Weiß deine Frau, dass du sie liebst? Jemand kam mit seiner Frau in die Seelsorge Und da hat der Seelsorgeberater gefragt, wann er das letzte Mal ihr gesagt hätte, dass er sie liebt. Und er sagte, vor 17 Jahren, als wir uns geheiratet haben, habe ich ihr gesagt, dass ich sie liebe, und das gilt bis heute noch. Das heißt, ich nehme an, er hat es in der Zwischenzeit nicht geäußert. Und die liebe Frau, sie sitzt da und wartet auf Zuwendung durch Kommunikation der Worte. Schatz, ich habe dich lieb. Ich schätze dich hoch. Du bist mir wert. Du bist mir kostbar. Eine Wertung der Frau. Mitteilung. Gott gab uns seine Liebe durch die Mitteilung, dass er uns liebt. Dieses Buch ist voll von der Aussage Gottes an uns. Ich habe dich lieb. Du bist mein. Ich habe dich erwählt. Ich habe dich beim Namen genannt. Gott hat uns lieb. Wenn wir der Liebe Gottes ähneln, werden wir erstens Worte benutzen, Worte der Ermutigung, Zuwendung und Liebe benutzen, um diese Liebe zu zeigen. Words, actions of service. Dienstleistungen, Handlungen, Tätigkeiten der Liebe. Fünf Dinge, fünf Weisen, wie man Liebe zeigt. Words, actions, Handlungen, Dienstzuwendung. Ich habe diese Woche, wie gesagt, ein bisschen Hand angelegt beim Geschirrspülen. Manchmal fragt meine Frau, du, kann ich dir helfen im Büro? Und manchmal kommt sie und wir falten Briefe und wir kleben Briefmarken drauf und tun verschiedene Dinge zusammen im Büro. In der Gemeindearbeit über die Jahre war es ein gegenseitiges Helfen und Tragen. Sie diente mit der Musik und sie diente ungemein gut mit der Musik. Und ich bin sehr dankbar für ihren Dienst. In 10 Tagen ist das nicht unbedingt leicht für uns, die Zeit zu finden, weil ich so beschäftigt bin. Und wir wissen, wir müssen durch. Es gibt auch Druckphasen, wo man durch muss und man sich dann nachher finden kann in der Zeit, wo es ein bisschen lockerer zugeht und wir dann Zeit haben füreinander. Aber manchmal geht's halt nicht anders und dann machen wir halt einen Spaziergang um 11 Uhr nachts für eine Stunde, um miteinander zu sprechen. Hand in Hand durch den Ort miteinander sprechend und betend über den Tag kommen wir nach Hause und dann gehen wir ins Bett. Wir sind Leute, die das Bedürfnis haben, Austausch miteinander zu haben. Qualitätszeit, Quality Time. Words, Actions, Touch, Time und Sending Gifts. What's? Also Geschenke senden, Geschenke geben, beschenken, könnte man sagen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wenn man liebt, dann gibt man. Gott gab uns sein höchstes Geschenk. Gott berührt. Gott gibt uns Zuwendung durch Zeit. Gott gibt uns, ständig können wir kommen. Gott berührt und Gott weiß unsere Bedürfnisse. Ich wünschte vor 20 Jahren oder 25 Jahren, bevor wir heirateten, ich wünschte, diese 5 Dinge gewusst zu haben. Wir hörten die Kassette an. Wir waren in England über Jahreswechsel und auf der Heimfahrt musste ich wach bleiben. Das war kurz nach Mitternacht, als wir von der Fähre runterkamen in Frankreich und wir mussten dann direkt weiter nach Stuttgart. Und ich habe die Kassette 2-mal während der Fahrt angehört. Ich kam an in Stuttgart und wir waren dann am Samstagnachmittag mit einigen Freunden zusammen. Und ich musste schnell in die Wohnung laufen, um etwas abzuholen. Und ein Bruder sagte, du, ich brauche 10 Minuten deiner Zeit, während du, kann ich mitlaufen in die Wohnung und zurück? Und da kann ich meine Fragen stellen. Und dann stellte er die Frage, er sagte, du, meine Frau und ich, sie haben 4 Kinder, auch 4 Kinder, meine Frau und ich haben diese letzten Tage gesprochen. Wir wissen, dass wir einander lieben. Und alle Leute, die uns kennen, wissen, dass wir einander lieben. Aber wir haben diese Tage festgestellt, dass wir nicht die gleiche Sprache der Liebe sprechen. Wir reden oft aneinander vorbei. Ich habe oft das Empfinden nicht gehabt, dass sie mich liebt. Und genau das Gleiche bei ihr. Sie hat oft das Empfinden nicht, dass ich sie liebe. Obwohl alle von uns, die das Paar kennen, wissen um ihre Liebe zueinander. Das ist offensichtlich. Aber sie spürten in den Emotionen, spürten sie diese Liebe nicht. Und da habe ich gesagt, ohne viel zu sagen, ich habe die Kassette nämlich aus meiner Tasche geholt. Ich habe sie in der Tasche gehabt. Ich habe gesagt, ich denke, Das, was hier steht auf dieser Kassette, könnte euch eine Hilfe sein. Er war es nicht gewohnt, dass ich so schnell antworte, denn nämlich ist ein längeres Gespräch vorhanden und wir sprechen länger über Dinge. Und ich sagte, gestern Abend noch auf der Rückfahrt von England haben wir diese Kassette zweimal gehört. Ich bekam einen Telefonanruf am nächsten Abend von Ihnen und er sagte, meine Frau hatte schon die Kassette viermal angehört, bevor wir ins Bett gingen. Es hat uns den Schlüssel geliefert, den wir vermisst haben bisher. Denn der Sprecher auf der Kassette sagte, nämlich, alle von uns haben eine Hauptsprache dieser fünf. Mit einem dieser fünf Sprachen der Liebe sprechen wir am meisten. Das heißt, zum Beispiel, die Frau gibt gern Geschenke. Also ihr kennt ja die Geschichte von der letzten Stunde von der junge Frau, die heiratet im August, die gerne Geschenke gibt. Also eine Hauptsprache der Liebe, die sie hat, ist zu beschenken. Sie macht sich arm, macht große Schulden durch Beschenken. Ihr bedeutet es viel, zu schenken. Und wenn die Frau diese Wellenlänge hat und auf diese Wellenlänge sendet und er auf diesem Empfängerwellenlänge nichts empfängt dabei, wenn Geschenke ihm nicht viel bedeuten, ihm würde es lieber, er würde Dienstleistungen bekommen, wenn sie ihm die Knöpfe annähen würde und so weiter. Dann bedeuten ihm diese Geschenke nichts. Er empfängt nicht auf diesem Kanal. Und oft dann, sie zeigt Liebe auf ihrem Hauptkanal und er empfängt auf einem anderen und sie reden aneinander vorbei. Und die Aufgabe, die ihr stellt auf der Kassette ist, setzt euch hin und entdeckt, was ist die Sende- und Empfangswellenlänge des anderen. Nämlich, das, was meine Sendewellenlänge ist, ist wahrscheinlich meine Hauptempfangswellenlänge. Welche Art von Liebe, Words, Worte der Ermutigung, Taten des Dienstes, Berührung, Qualitätszeit in der Zuwendung, oder Geschenke senden, welche der fünf ist meine Hauptwellenlänge? Was bedeutet mir viel? Was spricht mich an in den Emotionen? Und wenn du das weißt, sag es deinem Ehepartner, sag es deiner Freundin, sag es deinem Partner, das spricht mich hauptsächlich an. Wenn er das weiß, dass das deine Wellenlänge ist und er dich liebt, will er darauf eingehen. Der Eheberater, der diese Kassette, diese Predigt gehalten hatte, sagte von einem Ehepaar, 30 Jahre verheiratet, Kinder aus dem Haus, beide arbeitend, guter Verdienst, ohne große Probleme. Sie schleppt ihn in die Eheberatung und sagt, du, ich habe nicht das Empfinden, dass dieser Mann mich liebt. 30 Jahre verheiratet, keine großen Eheprobleme, keine Pläne, dass sie auseinandergehen. Nur sie merkte innerlich keine emotionale Liebe von diesem Mann. Und dann fragte der Eheberater, was der Mann tue, um ihr Liebe zu zeigen. Und der Mann sagte Folgendes. Ja, meine Frau hat Rückenprobleme. So, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, ich komme etwa eine Stunde vor meiner Frau zu Hause an und ich koche uns das Abendessen. Wir essen zu Abend warm und ich bereite das Abendessen vor. Und danach spüle ich das Geschirr, weil sie nicht so gut stehen kann am Spülbecken. Und dann anschließend gehe ich raus in den Garten und ich pflege den Garten. Ich bügle auch, weil meine Frau nicht so gut stehen kann am Bügelbrett. Und der Eheberater dachte, ja, was macht denn diese Frau überhaupt? Nun, er kam dann ins Gespräch mit dem Mann und er fragte, was würden Sie am liebsten haben, wenn Sie die Frau, die Traumfrau des Lebens haben können, was würden Sie am liebsten von dieser Frau empfangen? Ja, wenn ich nach Hause kommen könnte und mich dann in den Garten begeben könnte, ein bisschen machen könnte und dann, nachdem das Essen fertig wäre, sie mich rufen könnte und sagen könnte, Schatz, es ist Zeit zu essen, dann würde ich gerne reinkommen und ich würde es auch gerne haben, wenn sie mir die Knöpfe annähen würde. Also die Frau, die saß daneben, die ist gleich hochgegangen, sie sagte, oh, komm mal, du hast mir gesagt, du kochst gern. Er sagte, ja, es ist nicht, dass ich nicht gerne koche, aber der Mann hat mich eben gefragt, was ich am liebsten möchte. Und das wollte er am liebsten. Wisst ihr, er hat die Knöpfe selber angenäht, er hat ihr gedient. Welche Wellenlänge war seine Sendewellenlänge? Taten des Dienstes. Dienstleistungen für seine Frau. Und was wollte er von ihr? Er wollte Dienste von seiner Frau. Er würde am liebsten das empfunden haben, wenn sie ihm zeigen würde, dass sie ihn liebt, durch die Dienstzuwendung. Was war das Bedürfnis der Frau? Sie sagt vor dem Eheberater, er spricht nie mit mir. Ja, du, ich spreche schon mit dir. Ich stehe auf und ich frage, ja, guten Morgen und wie geht's dir? Und hast du gut geschlafen? Also ich spreche schon mit der Frau. Ich weiß es nicht, was sie will. Und dann hat sie gesagt, ich möchte, dass er sich hinsetzt auf der Couch und mich anschaut und mit mir spricht für eine halbe Stunde. Sie verließen den Raum. Er sah, das Licht ging bei ihm oben an, Kronleuchter ging auf und er sagte, aha, jetzt sehe ich, du wolltest, dass ich mich tatsächlich hinsetze auf der Couch und dich ins Auge schaue, dir ins Auge schaue und zuhöre und spreche mit dir. Ah. Sie haben dann begonnen, an dem Tag ihre Ehe zu ändern, nach 30 Jahren. Er gab ihr jeden Tag 20 bis 30 Minuten volle Zuwendung. Sie begann zu kochen und die Knöpfe anzunähen und die anderen Dinge zu tun. Nach 3 Monaten, sagte der Eheberater, sie haben sich, das war wie eine neue Flitterwoche, nur 10-mal so stark. Wie sie sich neu gefunden haben, weil sie entdeckt haben, die Wellenlänge der Liebe des anderen durch Gespräch. Dann gab der Eheberater folgenden Tipp. Ich finde es sehr wertvoll. Der folgende Tipp war, dass man täglich einen Tankcheck macht. Tankcheck. Er sagt, wir haben alle einen emotions- oder einen gefühlsmäßigen Tank in uns. Und der Tank ist nämlich so, wenn wir das Empfinden haben, geliebt zu sein vom anderen, unser Gefühlstank ist voll auf 10. Wenn wir noch Bedürfnisse haben, das Empfinden haben, wir brauchen noch Zuwendung von unserem Partner, dann ist unser Tank dementsprechend runter. Und er sagte, der Mann soll täglich seiner Frau die Frage stellen, wie ist dein Tank? Ist dein Tank voll? Und wenn sie sagt, nein, mein Tank ist bei 6. Seine zweite Frage soll folgende sein, was könnte ich tun, um deinen Tank zu füllen? Ein Mann kam zu diesem Eheberater Gary Chapman und er sagte, du, also, es gefällt mir nicht so sehr, wenn ich diese Frage stelle, was kann ich tun? Neulich hat meine Frau mir gesagt, ich soll den Wäschekorb in den Keller tragen und aufhängen im Heizraum, um ihren Tank zu füllen. Und er sagte, gerade das war das Empfinden in dem Moment der Frau. Sie hatte das Empfinden, ausgelaugt zu sein. Sie war erschöpft vom Tag. Sie konnte nicht mehr. Und es wäre eine große Zuwendung der Liebe, wenn sie ihm Unterstützung geben würde in dem Moment mit einer kleinen Dienstleistung. Dem Mann war das nicht so geheuer. Aber Chapman sagte, mach das nur. Das ist das Grundbedürfnis in dem Moment. Und umgekehrt beim Mann genauso. Eventuell ist es nicht leicht, auf die Wellenlänge des anderen umzustimmen, umzuschalten. Aber es ist ein Abenteuer. Täglich ein Tankcheck und dann die zweite Frage, was kann ich tun, um deinen Tank zu füllen? Was kann ich tun, um dir in den Emotionen das Empfinden zu erwecken, dass ich dich liebe? Wisst ihr, das ganze Eheleben ist ein Abenteuer des Entdeckens voneinander. Ich habe Weltspezialist von Nancy zu sein. Das ist die Aufgabe, in die Gott mich hineingestellt hat. Mehr zu wissen über all die Bedürfnisse und Nöte, die Freuden und die Belange meiner Frau als alle anderen Menschen dieser Welt. Und ich bin gerne in dieser Aufgabe dabei, sie kennenzulernen und auch die Bedürfnisse festzustellen und auf diese Bedürfnisse einzugehen. Das ist die Liebe. Christus kennt uns durch und durch. Er sagt uns wörtlich, er hat uns lieb. Er dient uns täglich mit Dienstleistungen. Er berührt uns. Er schenkt uns jede Minute, wo wir Zeit von ihm brauchen, er schenkt uns seine Zuwendung. Und er sendet uns ständig Geschenke seiner Liebe. Wenn er uns so liebt, dann will ich lernen zu lieben. Der Freund, dem ich die Kassette gab am 1. Januar, nachdem er die Kassette fertig angehört hatte und mir es zurückgab, sagte, ich habe Folgendes mir vorgenommen. Ich will lernen, auf alle 5 Kanäle zu senden und zu empfangen. Er sagte nämlich, bei mir haben Geschenke überhaupt keine Bedeutung. Meine Frau beschenkt mich gern, aber Geschenke sprechen mich überhaupt nicht an. Ich will lernen, da empfangen zu können. Ich will lernen, zu senden und zu empfangen auf allen 5 Kanälen. Und wisst ihr was? Für die Evangelisationsarbeit in der Gemeinde Jesu ist diese Erkenntnis hervorragend wirksam. Ich denke, wenn ich mit Leuten zusammen bin, will ich feststellen, was ist ein Bedürfnis hier und wie kann ich auf das Bedürfnis eingehen, um die Liebe Jesu zu zeigen. Braucht diese Person Zeit? Braucht diese Person Zuwendung? Braucht diese Person Berührung? Ich will darauf eingehen, um dem Menschen die Liebe Jesu zu zeigen, wie er es braucht. In der Ehe ist das ein Abenteuer, ein erfüllendes, frohmachendes Abenteuer des Entdeckens, wie man Liebe zeigen kann. Nun, wir haben noch ein paar Minuten. Darf ich meine Rede hier kurz mal unterbrechen und fragen, ob es Fragen gibt diesbezüglich oder Gespräch? Ich habe fast die ganze Zeit geschwätzt. Ja. Ja, okay. Worte, Dienstleistungen, Berührung, ja. Qualitätszeit und Senden von Geschenken oder Geschenken beschenken. Sicherlich gibt es Möglichkeit zum Gespräch. Wollte noch jemand eine Frage stellen? Möglichkeit zum Gespräch nachher, aber persönlich ist mir, ich wünschte, ich hätte das gewusst vor 20 Jahren. Als meine Frau und ich diese Kassette angehört haben, ich habe gedacht, wie logisch ist das? Gott liebt, Gott zeigt uns Liebe mit all diesen 5 verschiedenen Möglichkeiten. Ich bin der Meinung, es sind wahrscheinlich noch mehr, die wir noch nicht entdeckt haben. Aber mindestens diese 5. Und warum sollte man in der Ehe wie 2 unbeleuchtete Schiffe aneinander vorbeireden in der Sprache der Liebe? Entdecke die Sprache des anderen und beginne, diese Sprache zu sprechen. Sprich in das Ohr, das hört, nicht in das Ohr, das eventuell taub ist, sondern in das hörende Ohr vom anderen, sodass der Empfang ganz gesund sein kann. Ich bin überzeugt davon, dass es ganz große, wundervolle Auswirkungen haben würde in unseren ehelichen Beziehungen, wenn wir bereit sind, auf den anderen einzugehen, auf seine oder ihre Bedürfnisse. Es ist ein Lieben wollen notwendig, so wie Christus seine Gemeinde lieben will. Und er bittet um diese Liebe. Vielleicht sagt der eine, und vielleicht könnte ich auch hier darauf eingehen, warum soll ich mich umkrempeln? Wenn Geschenke mir nichts bedeuten, warum kann ich das denn nicht einfach stehen lassen? Wenn Geschenke ihr was bedeuten, warum kann sie nicht lernen, meine Sprache zu empfangen? Wenn ich auch ständig Dienstleistung geben will und sie ständig Geschenke haben möchte, warum muss ich das? Wenn man den anderen liebt, will man den anderen dienen, wie er oder wie sie ist. Übrigens möchte ich zu Geschenken sagen, es ist weise, wenn man versucht, Geschenke zu geben, die nichts kosten. J. Adams, der Seelsorgeberater, sagte, wenn Leute in die Seelsorge kommen, verstrickt in einer Sackgasse, sie sollen eine Woche lang dem anderen etwas tun, was kein Geld kostet. Dem anderen eine Freude machen, eine Woche lang, jeden Tag mindestens eine Freude machen, was nichts kostet. Wenn man Schokoladen oder Pralinen gibt, kostet das ein bisschen Geld, aber es kostet nicht Denkvermögen. Was könnte meiner Frau eine Freude bedeuten? Ich muss sie kennen, ich muss ein Student sein von meiner Frau, um zu wissen, was sie erfreuen würde, und ich muss auch diese ansprechen, durch irgendeine Dienstleistung, eine Zuwendung, eine Hilfestellung oder eine Gabe, ein Geschenk. Und wir wollen das tun, wenn wir Christus ähnlich sein wollen in der Ehe, dass wir bereit sind, auf die Wellenlänge unseres Partners einzugehen, um den Partner an dieser Stelle anzusprechen. Gibt es Fragen noch? Ich möchte euch die Gelegenheit geben zum Gespräch oder zum Austausch. Hat jemand? gut. Dann denke ich, wir schließen unsere Stunde hier mit einer Gebetsgemeinschaft ab und ich mache folgenden Vorschlag. Nicht, dass wir die Gebetsgemeinschaft in der großen Runde machen, sondern dass wir tischweise uns umdrehen. Es ist vielleicht ungewohnt, wenn viele beten, aber dass wir uns umdrehen zu uns am Tisch und einfach wir anfangen zu beten. Wir haben, glaube ich, die Zeit, sodass jeder die Gelegenheit hätte zum Gebet. Und wir dann, nachdem wir fertig sind, den Raum umräumen für das Mittagessen.